Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.
Geochemischer Fingerabdruck, wie Forscher dem Boden seine Geheimnisse entlocken. Schon gewusst, dass eine Geheimwaffe selbst starke Ritter außer Gefecht setzen kann. Und natürlich wieder unser Geräusch des Monats. Mein Name ist Sabine Lüders, ich grüße Sie. Hallo. Mit einem Fingerabdruck wurde schon manch ein Verbrechen aufgeklärt. Nicht zur Verbrechensbekämpfung, aber dennoch zur Aufklärung von Geheimnissen nutzen Forscher des Helmholtz-Zentrums Potsdam den sogenannten geochemischen Fingerabdruck. Mehr dazu hören Sie gleich in unserem Schwerpunktbeitrag. Doch vorher gibt es wieder das Geräusch des Monats, das, genau genommen, zwar nichts mit Geologie, aber dennoch mit einem ganz schön großen Brocken Gestein zu tun hat.
Helmholtz Podcast, Geräusch des Monats.
Kilo Zero, Sierra Bravo. Delta Kilo Zero, Sierra Bravo. Delta Kilo Zero, Sierra Bravo. Delta Kilo Zero, Sierra Bravo. 0905. 0905. Bye bye.
Was es mit diesem Geräusch auf sich hat, das hören Sie am Ende dieses Podcasts. Doch nun zu unserem Schwerpunktbeitrag.
Helmholtz Podcast, Schwerpunkt.
Die Erdoberfläche verändert sich ständig. Gesteine sind dem Wetter ausgesetzt und verwittern. Böden werden abgetragen, Vegetation wächst, Gletscher schieben Moränen vor sich her und Flüsse führen große Mengen an Sediment mit sich. Doch welche Prozesse steuern diese großen Stoffkreisläufe? Mithilfe völlig neuer Methoden entlocken die Forscher vom Helmholtz-Zentrum Potsdam dem Boden seine Geheimnisse. Eine dieser Methoden ist der geochemische Fingerabdruck. Mehr dazu von Erich Wittenberg.
Der Boden, der uns trägt, hat eine Jahrmillionen alte Geschichte. Gesteine kommen durch geologische Prozesse aus dem Inneren der Erde nach oben oder bilden sich an der Erdoberfläche. Dort sind sie Wind und Wetter, Bergstürzen, Eis und auch Pflanzen ausgesetzt und werden zu der oft nur wenige Meter dünnen Schicht, die wir Boden nennen. Dieser wird ständig abgetragen und erneuert und befindet sich in einem permanenten Umwandlungsprozess. Am Deutschen Geoforschungszentrum, dem Helmholtz-Zentrum Potsdam, will die Sektion für oberflächennahe Geochemie einen völlig neuen Blick auf alle Vorgänge an der Landoberfläche werfen. Der Leiter dieser neuen Sektion ist Professor Friedhelm von Blankenburg. Er und sein Team untersuchen Bodenproben auf ganz bestimmte Eigenschaften ihrer Elemente. Sie nennen das den geochemischen Fingerabdruck.
Es gibt ein Element, ein chemisches, von dem weiß man, dass es vorkommt, wie Silizium, wie Eisen, wie Magnesium. Was wir nicht wissen, ist, was ist die Vorgeschichte dieses Elementes. Aber jedes Element kann diese Vorgeschichte preisgeben. Und das ist der Fingerabdruck, den wir suchen.
Was die Forscher im Labor finden, sind natürlich keine Abdrücke, sondern Zahlen. Gesucht wird nach verschiedenen Isotopen der im Boden enthaltenen Elemente. Isotope sind Unterarten von ein und demselben Element. Sie unterscheiden sich durch eine unterschiedliche Anzahl von Neutronen im Atomkern und somit in ihrer Masse.
Ja, jetzt müssen wir uns so vorstellen, dass bei jedem kleinen Tropfen Wasser, der durchläuft durch diese Böden, zieht er immer ein bisschen Silizium raus. Jedes Mal mit einer leicht anderen Isotopenzusammensetzung. Oder Eisen, oder Magnesium, oder Calcium. Jedes Mal entzieht er eine bestimmte Varietät Isotope, entweder schwere oder leichte. Deswegen nimmt der Boden eine ständig mit der Zeit sich ändernde Isotopenzusammensetzung auf. Und was wir jetzt versuchen, ist herauszufinden, ob diese Isotopenzusammensetzung typisch ist für die Dauer, die ein Boden schon verwittert ist. Das heißt, sie gibt uns direkt den Fingerabdruck über den Status dieses Bodens, den wir sonst nicht sehen. Wenn wir den Boden nur sehen, wissen wir doch nicht, ist der ganz jung, ist der ganz alt, was hat er schon alles durchgemacht? Diese Isotopenzusammensetzung, die sagen uns, was wir sonst mit unseren eigenen Augen nicht sehen.
Die Messung von Isotopenverhältnissen ist an sich nichts Neues. Neu ist aber, dass auch die sogenannten stabilen Isotope von Elementen, die schwerer sind als Magnesium, gemessen werden können. Durchgeführt werden diese Messungen an einem speziellen Massenspektrometer, einem hochgenauen Isotopenseparator. ICPMS heißt das Gerät, ganz genau genommen Multikollektor induktiv gekoppeltes Plasma-Massenspektrometer.
Das ist ungefähr so groß wie ein Mittelklassewagen Und es hat vorne eine Plasmafackel dran, in der ein ganz hoch ionisiertes Gas, in dem sich unsere Metalle befinden, entsteht. Das ist 6000 Grad heiß. Und dann ist eine komplizierte Ionenoptik, wo dann die Ionen beschleunigt werden auf ein hohes Tempo mit Hilfe einer elektrischen Hochspannung. Da werden sie beschleunigt. Wir haben dann eine hohe Geschwindigkeit und müssen dann durch einen Elektromagneten rasen, indem sie entsprechend ihres Gewichtes abgetrennt werden. Und hinten am Ende sind dann lauter kleine Töpfe. Und in diese Töpfe fallen die ganzen verschiedenen Isotope rein und werden dann gemessen und vom Computer ausgelesen.
Aus den Messungen der Isotope können wertvolle Hinweise über die Geschichte des Bodens gewonnen werden. Zum Beispiel, wie seine Zusammensetzung vor langer Zeit war. Auch können Rückschlüsse darüber gewonnen werden, wie lange es dauert, bis sich Boden wieder neu bildet. Aber auch die Wechselwirkung von Pflanzen und Boden kann auf völlig neue Weise erforscht werden.
Bestimmte Nährstoffe wie Kalium zum Beispiel werden 50 bis 100 Mal durch Pflanzen aufgenommen und wieder abgegeben, bevor dieses Kalium dann letztendlich den Boden verlässt und in Flüsse geht. Und jedes Mal entsteht dabei der geochemische Fingerabdruck bei jedem dieser Kreisläufe durch die Pflanze. Das heißt, wir bekommen auch einen Fingerabdruck für die Aktivität von Landpflanzen. Das heißt, wir können möglicherweise Werkzeuge zur Verfügung stellen, mit denen die Ernährungswissenschaftler und Pflanzenphysiologen lernen, wie diese Nährstoffe in Pflanzen aufgenommen werden.
Mit ihren neu entwickelten Methoden sind die Geochemiker Vorreiter. Mit zunehmendem Verständnis der Systeme und Prozesse wird man dem Boden mit Hilfe des geochemischen Fingerabdrucks nicht nur immer neue Geheimnisse aus der Vergangenheit entlocken, es werden bald auch Blicke in die Zukunft unserer Erd- und Klimageschichte möglich sein, so Friedhelm von Blankenburg.
Wir werden rekonstruieren können, wie diese Prozesse in der jüngeren Klimageschichte funktioniert haben, als das Erdklima anders war. Und damit gewinnen wir das, was ganz wichtig ist, nämlich die Prognosefähigkeit. Wir können prognostizieren, wie sich Böden, dieses Verwitterungssystem, das Nährstoffsystem in Pflanzen in der Zukunft entwickeln werden unter veränderten Klimabedingungen, wenn wir verstehen, wie sie sich verändert haben in der Vergangenheit, wo Klimabedingungen auch immer anders waren und variabel. Und wenn wir dieses Mal verstehen, diese Abhängigkeit, dann können wir eine Prognose treffen, was in Zukunft mit diesem System Erdoberfläche passieren wird in einer Zeit globalen Wandels.
Von der Geochemie des Bodens kommen wir zur Biochemie des menschlichen Körpers, in dem es naturgemäß deutlich lebhafter zugeht. Mehr dazu in unserem Hörstück schon gewusst.
Schon gewusst, dass eine Geheimwaffe selbst starke Ritter außer Gefecht setzen kann?
In riesigen Burgen waren sie zu Hause und mit aller Macht verteidigten sie diese vor feindlichen Angreifern. Massive Rüstungen bedeckten und schützten dabei ihre Körper. Mit Schildern, Lanzen und Waffen wurde abgewehrt, abgestochen und abgeschossen. Keine Methode hielt die mutigen Ritter davon ab, ihre Burg vor dem ungewollten Eindringen der Feinde zu bewahren.
Wir befinden uns in der Burg Mensch. Hier verteidigen Ritter namens Fresszellen das Anwesen. Versuchen feindliche Angreifer wie Bakterien, Pilze oder Viren dennoch die Burg zu übernehmen, geht die Besatzung hart vor. Sofort erkennt sie die Gegner und vernichtet sie. Zudem schicken die Fresszellritter Laufburschen los, die chemischen Botenstoffe. Diese sollen weitere Verteidiger alarmieren und zu Hilfe rufen. So sollen die Eindringlinge mit vereinten Kräften erledigt werden.
Doch die feindlichen Angreifer sind den Rittern nicht schutzlos ausgeliefert. Denn auch die Erreger haben ihre Geheimwaffe. Diese heißt Zytolysin. Mit dieser Substanz durchlöchern sie die Rüstungen der Fresszellritter, die Zellwand. Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung haben versucht, die Rüstung zu flicken. Damit sollten die Fresszellen erneut für den Kampf bereit sein.
Doch obwohl die Löcher in der Zellmembran gestopft wurden, starben die Ritter ab. Die Erreger hatten nicht nur die Zellwandrüstung zerstört, sondern die Kämpfer darunter mitten ins Herz getroffen. Die Kraftwerke der Fresszellen, die Mitochondrien, wurden im Gefecht beschädigt. Eigentlich ist die Zytolysin-Geheimwaffe der Erreger bei den Fresszellrittern bekannt. Doch sind ihre Rüstungen erst einmal durchlöchert, müssen sie den Kampf dennoch aufgeben. Die Mitochondrien erzeugen keine Energie mehr, die die Ritter für das Gefecht und zum Überleben bräuchten.
Gewinnen die Feinde den Kampf gegen die Ritter, können sie sich in der Burg niederlassen. Bei Menschen verbreiten sich Infektionen dadurch leichter. Deshalb ist es wichtig, den Mechanismus zu kennen, mit dem Erreger im Körper gegen die Fresszellen des Immunsystems vorgehen. Die menschliche Ritterburg könnte besser beschützt und nicht mehr so leicht erobert werden. Und das wäre dann mal für die Erreger wie ein Stich mitten ins Herz.
Damit verlassen wir die bio- und geochemischen Fragen unserer vertrauten Erde und wenden uns dem Mond zu. Der feiert in diesem Jahr bekanntlich ein Jubiläum, weil er vor 40 Jahren zum ersten Mal Besuch von uns Menschen bekommen hat. Einen Mann im Mond haben die NASA-Astronauten dort nicht entdeckt, auch wenn die Sprachfetzen, die sie zu Beginn in unserem Geräusch des Monats gehört haben, vom Mond stammen. Erinnern Sie sich?
Delta Kilo Zero, Sierra Bravo. Delta Kilo Zero,
Sierra Bravo. Was Sie hier gehört haben, sind Funkechos vom Mond. Die verzögerte Wiederholung ist das Echo des Mondes, der Funksignale der Sternwarte Bochum reflektiert und zurück zur Erde schickt. Aufgrund der großen Entfernung braucht das Signal von der Erde bis zum Mond und wieder zurück ganze 2,5 Sekunden. Eine Erklärung für all jene, die nicht an den Mann im Mond glauben. Das war's für heute im Helmholtz-Podcast. Ich hoffe, Sie sind auch im nächsten Monat wieder mit dabei. Machen Sie's gut. Tschüss.
Der Helmholtz-Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.